Aber besonders im Fall Automotive, wo gerade ganz viel Wandel ist und wo auch das Geschäftsmodell Autohändler gerade neu gedacht wird, ist es umso wichtiger, dass die internen Prozesse, wie komme ich an mein Geld, läuft das komplett automatisiert, optimiert werden, damit ich mich auf das Kerngeschäft, nämlich den Kunden, konzentrieren kann.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Um die 200.000 Pkw werden in Deutschland pro Monat neu zugelassen. Gebrauchtwagenkäufe und Werkstattbesuche kommen noch dazu. Insgesamt ist also allein dieser Teil der Automobilbranche schon ein gigantischer Markt. Mein heutiger Gast, Lasse Diener, arbeitet daran, ihn ein kleines Stückchen digitaler zu machen. Unter der Marke bezahl.de baut er mit seinem Mitgründer Ulrich Schmidt eine Zahlungsabwicklungsplattform für Autohäuser und Werkstätten auf. Das junge Kölner Fintech gibt dabei Vollgas. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr, unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged zu begrüßen und sage herzlich willkommen zu Lasse Diener, CEO und Co-Gründer von NX Technologies, das Unternehmen hinter dem Dienst bezahl.de. Hallo Lasse.
Hallo Manuel, freue mich hier zu sein, war ja nur ein Katzensprung.
Genau, schön, dass du da bist. Ich frage alle meine Gäste am Anfang einmal nach ihrem Lieblingsort in Köln. Wie sieht es bei dir aus?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Vor dem Wochenende hätte ich wahrscheinlich noch gesagt Lindenthaler Kanäle, so ein bisschen grün in der Stadt. Oder vielleicht auch der Brüsseler Platz mal abends, um den Puls der Stadt mitzubekommen. Ja. Jetzt war ich am Wochenende aber Stand-Up-Paddling fahren auf dem Fühlinger See.
Okay.
Und habe mich ein bisschen gefühlt wie Urlaub. Von daher würde ich tatsächlich jetzt gerade den Strand einloggen.
Ein ganz, ganz neuer Lieblingsplatz entdeckt quasi.
Genau.
Klasse. Und auf der anderen Seite, gibt es eine Stelle, wo du sagst, die hat besonders viel Verbesserungsbedarf vielleicht in der Stadt?
Ja, tatsächlich, glaube ich, wird es der Ehrenstraße gut tun, wenn da, auch wenn ich leidenschaftlicher Autofahrer bin, ja, was natürlich für unsere Branche auch wichtig ist, aber da am Samstag durchzuspazieren und nicht so viel Verkehr zu haben, glaube ich, würde dem Bild da ganz gut tun. Und ich habe ja eben erzählt, ich bin vom Friesenplatz, unserem Office, hierhin gelaufen und wohne zwischen Rudolfplatz und Barbarossaplatz. Und ich glaube, ich spreche vielen Kölnern aus der Seele, wenn man sagt, an den Plätzen könnte man auch ein bisschen was tun. Die Stadt hat ja am Ebertplatz gezeigt, dass es auch geht. Von daher, ich glaube, da könnten wir auch noch ein bisschen was vertragen.
Den Ring hinunterarbeiten.
Genau, genau. Ja, absolut.
Ich würde ganz gerne erstmal so ein bisschen deinen Weg nachvollziehen, bevor wir dann auf NX Technologies und auf bezahl.de tatsächlich kommen. Wenn wir überhaupt drüber reden, also du bist auch als ein Gründer hier, wie kam es dazu, was ist der Reiz daran, tatsächlich auch selbstständig und unternehmerisch tätig zu sein?
Da, glaube ich, muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen, um den gesamten Kontext vielleicht zu verstehen, wie ich zum Unternehmertum und dann auch letztendlich zur Fintech gekommen bin. Ja. Ich habe tatsächlich relativ früh angefangen. Ich habe schon während des Abiturs in jungen Jahren die ersten eigenen Businessmodelle verprobt und als drei Käse hoch lernen dürfen, wie man den gestandenen Geschäftsleuten in der Veranstaltungsbranche entgegentritt und da überzeugen darf, gemeinsam Geschäft zu machen. Und habe einen älteren Bruder, der immer viel erzählt hat, wie langweilig die Veranstaltungen waren, wo er unterwegs war mit seinen Freunden. Und dann habe ich angefangen, so Franchise-Veranstaltungskonzepte zu machen, was also sehr spannend war.
Partyreihen oder ähnliches? Oder?
Genau, absolut. Tatsächlich Partyreihen. Ich durfte mit meinem jungen Alter damals nicht auf meiner eigenen Veranstaltung eigentlich gehen, offiziell. Ja. Und habe mich da einfach ausprobiert. Das heißt, ich bin relativ früh im Unternehmertum gewesen, auch wenn es da ein kleiner Rahmen war. Ja. Bin dann nach dem Abitur eine Zeit lang im Ausland gewesen, um mich auch interkulturell so ein bisschen weiterzuentwickeln. Sehr spannende Station war Indien, wo ich dann jemandem helfen durfte, der eine Fußballschule aufgebaut hat. Aha. Wo ich dann auch wieder irgendwie mittendrin war, wo jemand in Mumbai eine Fußballschule aufgebaut hat und wo ich wieder gesehen habe, wie spannend das ist, Themen wirklich von null zu denken. Habe dann in Sydney ein Vertriebskonzept von null auch mit aufbauen dürfen, was die nächste Chance war. Das heißt, ich war irgendwie immer von null irgendwo mit dabei. Bin dann zurück nach Deutschland gekommen, um auch was auf dem Papier zu haben. Hab wie du an der Uni Köln studiert, BWL mit Schwerpunkt Finance, aber bin tatsächlich auch während des Studiums dann wieder in die Startup-Welt abgetaucht. Habe das Studium zwar zu Ende gemacht, aber das war dann eher Abend- und Wochenendstudium. Okay. Und bin dann in einem Fintech eingestiegen. Mhm. Und durfte da den Vertrieb und das Business Development aufbauen. Und bin da im Endeffekt dann zu dem ganzen Thema Fintech gekommen. Mhm. Aber ich glaube, dieses ganze Thema Unternehmertum zieht sich schon seit sehr jungen Jahren durch mein Leben.
Und was ist der Antrieb daran? Also du hast schon gesagt, man kann mitgestalten von sozusagen von einer grünen Wiese häufig. Gleichzeitig natürlich auch eine andere Last und eine andere Verantwortung. Aber
ja, ich glaube, was mich reizt, ist tatsächlich Themen neu zu denken, also Bestehendes zu challengen. Das war irgendwie immer der Reiz. Und mit einfach motivierenden Menschen versuchen, jeden Tag das Unmögliche möglich zu machen, was ja im Startup-Bereich, wenn du was von null aufziehst, tatsächlich Alltag ist. Und das ist, glaube ich, der Reiz. Und jetzt in dem NX Technologies-Thema ist es tatsächlich, eine große Branche nachhaltig zu verändern.
Okay. Glaub,
das ist so der Reiz mit, wie gesagt, motivierten Menschen, die einfach jeden Tag Bock haben.
Ja. Genau, wir haben ja sozusagen fast so zwei große Themen, die bei euch zusammenkommen bei dem Unternehmen. Ne? Also einmal das ganze Thema Fintech, also Finanzstartups, die sich sozusagen da um neue Lösungen bemühen, und zum anderen die Automotive-Bereich, also auch eine Riesenbranche. Jetzt, wenn wir erstmal auf den Fintech-Bereich davon gucken, es gibt ja doch schon Unmenge an Angeboten, was irgendwie Zahlungsabwicklungen und Ähnliches angeht. Wieso braucht es noch was Neues?
Ja, ist tatsächlich eine gute Frage, um da so ein bisschen den globaleren Kontext auch zu Automotive herzustellen. Es gibt viele Payment-Service-Provider oder Payment-Dienstleister, die unterschiedlichste Themen im Bereich Fintech machen oder Payment machen. Nur diese riesige Branche Automotive wurde nie berührt. Das heißt, es ist eine Nische, aber eine riesige Nische, größte Industrie Europas, die aber so fragmentierte Systemlandschaften hat und so komplexe Prozesse dahinter. Also können wir gleich ein bisschen tiefer eintauchen, aber das ganze Thema Finanzierungs-Leasing-Geschäften mit einer Inzahlungnahme von einem Gebrauchtwagen und so weiter. Dadurch entstehen Prozesse, wo die, ich sag mal, globalen Player gesagt haben, komm, das lassen wir außen vor. Wir wollen lieber kleinere Summen, E-Commerce, viel Traktion machen. Und deswegen, glaube ich, war Automotive so ein bisschen unberührt, was das Thema angeht. Und in dem Fintech, wo ich eingestiegen bin, vor der NX Technologies, ging es auch um das Thema Payment. Ja. Und da war die Idee, kann nicht sein, dass wir bei Amazon und Co. überall digital zahlen können. Und so mit einer der größten Transaktionen im Leben, der Autokauf, läuft noch wie Pferdekutschen kaufen. Ja. Das war das Zitat damals. Und das war aber auf dem Privatmarkt konzipiert. Das heißt, da sollte das PayPal für Autos entwickelt werden. Und ich glaube, der Grund, warum Automotive da außen vor gelassen wurde, war hohe Summen, komplexe Produkte, fragmentierte Systemlandschaft. Und das ist jetzt im Endeffekt unsere Chance, ja, das aufzubrechen.
Und die Nische und das Potenzial habt ihr damals schon erkannt, du und dein Co-Gründer? Oder wie ging es dann letztendlich los?
Genau, also wir waren immer mit Augen offen unterwegs am Markt und haben viele Gespräche geführt und irgendwann haben wir identifiziert, dass der Bedarf rund um Fintech oder Payment in dieser Branche viel größer ist als rein das Thema Zahlungsabwicklung, also rein das Thema Transaktion, PayPal, sondern ich sag mal, wenn man die Tür zur Verwaltung von Autohausgruppen aufmacht, dann müsste der Filter Sepia sein, wie in alten Wall Street Filmen, viele Aktenberge, ganz, ganz viel Administration. Und das haben wir einfach durch Gespräche mit dem Markt identifiziert und gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Firma und bauen die erste B2B, wir nennen es immer Zahlungsmanagement-Plattform und sorgen mal dafür, dass der gesamte Prozess von Forderung bis zur Verbuchung in der Buchhaltung einmal standardisiert und digitalisiert wird. Mhm. Und das war im Endeffekt, also diese Gespräche mit den zukünftigen Kunden dann von uns waren eigentlich der Eye-Opener.
Ja. Jetzt muss ich gestehen, ich selbst habe noch gar kein Auto gekauft, aber sozusagen, wenn man auch mit Freunden und Bekannten spricht, für den Kunden wirkt es ja gar nicht so wahnsinnig kompliziert erstmal sozusagen, wo das Geld dann hinkommt oder eben vielleicht noch, ob man es liest oder ähnlich. Was ist denn die Herausforderung, was sind die Besonderheiten, die das Bezahlen im Automotive-Bereich so kompliziert machen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Für die Kunden, da kommen wir dann gleich zu, weil on top ist auch unser System dann für die Kunden jetzt erstmals ein zeitgemäßer Bezahlprozess, wie man es kennt aus anderen Branchen. Wie du richtig sagst, der Kern steckt eigentlich auf der anderen Seite beim Händler selber. Das heißt, vielleicht, um mal so ein bisschen den Status quo zu beschreiben ohne Bezahl, den wir auch identifiziert haben. Der ganze Prozess ab dem Moment, wo eine Forderung entsteht, ob ein Auto verkauft wurde oder eine Werkstattrechnung geschrieben wird, läuft durch manuelle Workarounds. Das heißt, da werden Papierrechnungen ausgedruckt, dem Kunden mitgegeben, da werden Überweisungen, die eingehen, wirklich durch Menschenhand dann noch in der Buchhaltung verbucht. Ja, da werden Kontoauszüge zum Teil noch ausgedruckt und in Aktenordner gepackt. Da werden analoge Kassen, sag ich mal, beschäftigt, wo Bargeld angenommen wird, ja, wo analoge Kassenabschlüsse gemacht werden. Das heißt, dieser gesamte Prozess, den man selber gar nicht sieht, ja, wenn ich als Kunde in ein Autohaus komme, dann sehe ich hochglanzpolierte Autos, große Bildschirme und denke, total innovativer Laden. Ja. Aber wir haben eben identifiziert, dass Digitalisierung für den Vertrieb genutzt wurde. Also wie kann ich Leads generieren, wie kann ich den Umsatz stärken? Aber der Counterpart, die internen Prozesse, wo die Händler heute 2/3 der Marge verlieren, der wurde eben stiefmütterlich behandelt und da ist eben ein Riesenapparat von manuellen Prozessen, um eben diesen Forderungsprozess am Laufen zu halten.
Warum ist das entstanden? Also wahrscheinlich ja auch keine beliebte Tätigkeit im Autohandel. Also wieso hat sich da noch keiner dran gewagt?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass nicht nur in der Branche, sondern das zieht sich durch verschiedene Branchen, dass immer der Fokus bei Digitalisierung erstmal darauf liegt, wie kann ich meinen Umsatz stärken? Mhm. Ja, wie kann ich Kunden begeistern? Wie kann ich mehr Kunden erreichen? Und das Operative da hinten dran wird danach angefasst. Ja, und ich glaube, das ist nicht nur Automobilhandel, sondern wir kriegen auch gerade viel Inbound-Interesse aus weiteren Branchen. Mhm. Ja, das heißt auch Gesundheitsmarkt, der Möbelhandel, die haben ähnliche Painpoints, wie man das ja so schön nennt in der Startup-Welt, wie der Autohandel. Und ich glaube tatsächlich gar nicht, dass das so ein branchenspezifisches Thema ist, sondern das Backoffice wird eben nachgezogen. Mhm. Aber besonders im Fall Automotive, wo gerade ganz viel Wandel ist und wo auch das Geschäftsmodell Autohändler gerade neu gedacht wird, ist es umso wichtiger, dass die internen Prozesse, wie komme ich an mein Geld, läuft das komplett automatisiert, ja, optimiert werden, damit ich mich auf das Kerngeschäft, nämlich den Kunden, konzentrieren kann. Ja.
Und wo setzt ihr dann konkret an? Also was kann eure Software und was nimmt sie dem Autohändler ab?
Also ich sag mal, der einfachste Approach ist eigentlich, der Händler stellt seine Forderungen in unsere Plattform ein und unsere Plattform managt den gesamten Rest.
Mhm. Das heißt, also ich gebe ein, ich habe einen blauen Passat verkauft.
Ja, und das Spannende ist eben diese eben erwähnte fragmentierte Systemlandschaft, die es in der Branche geht. Das heißt, die VW-Händler arbeiten mit anderen Systemen als die Mercedes-Händler, BMW dann auch wieder anders, Toyota auch wieder anders. Weswegen sich eben andere Player davon erstmal ferngehalten haben. Da wurden wir mittlerweile wirklich fast in alle relevanten Systeme integriert. Das heißt, ein Händler, der heute Bezahl.de nutzen möchte, sagt eigentlich bei seinem Bestandssystem, wo er sein CRM hat, seine Kundenpflege, Kaufverträge schreibt, dass er gerne Bezahl.de aktivieren möchte. Und dann kriegen wir die Daten automatisiert ab dem Moment, wo eine Rechnung geschrieben wird. Mhm. Ja, und dann machen wir mal ein Beispiel im Werkstattbereich. Ein Händler schreibt eine Werkstattrechnung. In dem gleichen Moment geht dann eine digitale Zahlungseinladung, so nennen wir das liebevoll. Das heißt, der Kunde freut sich, dass er zahlen darf, auf sein Handy, wie man das kennt aus dem E-Commerce, mit der Rechnung im Anhang. Das heißt, wir digitalisieren auch den Rechnungsversand, was bis dato tatsächlich noch nicht Standard war.
Okay, also per Mail und nicht als
ölverspielter Zettel. Absolut, genau so. Und dann hat der Kunde eben die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsarten. Das gab es bis heute auch noch nicht. Bislang konnte er an einer analogen Kasse bezahlen oder eine Überweisung im Nachhinein tätigen. Jetzt kann er eben auch mit dem Handy in Echtzeit bezahlen. Wir führen neue Zahlungsarten gerade auch in der Branche ein. Und das Spannendste dann im Hintergrund für das Backoffice ist, dass die Daten, was es bezahlt wurde, zu welchem Zeitpunkt, mit der perfekten Datenqualität eben in die Buchhaltung fließt, sodass niemand mehr manuell irgendwelche Zahlungseingänge verbuchen muss, was tatsächlich bislang durch mehrere Mitarbeiter dann in der Buchhaltung stattgefunden hat.
Und das sind alles Bereiche, auf die sich so ein SAP mit einem eigenen Automotive-Modul oder sowas noch nicht stürzen wollte?
Wir haben viele Partner, die SAP nutzen auch. Also tatsächlich im Autohandel ist es nicht so verbreitet, auch wenn Autohändler, unser Fokushändler hat durchschnittlich 6 bis 8 Autohäuser, also sind auch schon große Firmen dann mit mehreren 100 Millionen Umsatz. Aber SAP ist nur bei einigen genutzt und auch da wird Bezahl.de eingesetzt, weil du musst dir so vorstellen, Bezahl.de ist wie so ein Filter vor den Zahlungseingängen auf dem Hausbankkonto des Händlers. Mhm. Das heißt, das Geld kommt weiterhin beim Händler auf dem Hausbankkonto an, aber plötzlich mit der perfekten Datenqualität. Und SAP kann dann plötzlich auch die ganzen Zahlungseingänge automatisiert verbuchen. Das heißt, wir sind komplementär da. Ja? Und dadurch, dass du so viele Spezifika in dieser Branche hast, ist das, glaube ich, auch für SAP, das zu erweitern und Automotive zu erweitern, sonst hätten sie es schon gemacht, glaube ich.
Okay. Du hast von dem Sepia-Filter gesprochen, der manchmal mit Blick auf das Backoffice von Autohäusern vielleicht noch angebracht wäre.
Ja.
Gleichzeitig hast du auch von der fragmentierten Branche gesprochen. Ich hatte mal geguckt, so ungefähr 35.000 Autohäuser in Deutschland, so
genau.
Hausnummer ungefähr. Wie war das denn für euch überhaupt, wie geht man denn diese Masse an und ja auch wahrscheinlich ja nicht jeder, der eben das Digitalisierungsthema da vielleicht ganz oben auf der Agenda hat.
Absolut, total wichtiger Punkt. Also wenn man so ein Thema von null startet, sollte man sich nicht verzetteln und plötzlich irgendwie den Longtail ansprechen und mit den Kleinsten sprechen, sondern wir sind da sehr strategisch vorgegangen. Wir haben große Autohandelsgruppen als Entwicklungspartner mit an Bord geholt, also auch hier aus der Region ein Fleischhauer oder ein Autolevi, die man vielleicht kennt, waren sehr früh mit an Bord und wir haben gesagt, hey, wir können digitale Produkte bauen, aber wir haben relativ wenig Ahnung von euren speziellen Prozessen. Von daher lasst uns an einen Tisch setzen und gucken, wie müsste die optimale Lösung aussehen. Und das hat sehr geholfen am Anfang, weil man hatte natürlich dann schon große Partner mit an Bord, die mit in der Produktentwicklung auch unterstützt haben mit Feedback. Und dann haben wir uns erstmal auf die großen Gruppen fokussiert, weil natürlich auch die größeren Gruppen mehr Bedarf haben, ihre internen Prozesse zu standardisieren.
Und die Offenheit, aber sich mit so einem Thema überhaupt zu beschäftigen, die war dann
total,
da?
Total. Ja? Das ist tatsächlich spannend an der Branche. Sie ist eine sehr konservative Branche. Das heißt, wenn man mal den Fuß in der Tür hat, ist das super. Ja? Aber den in die Tür zu bekommen, ist anspruchsvoll. Aber sie ist total offen für Neues, weil sich, wie gesagt, gerade so viel wandelt. Und da wurde man mit offenen Armen empfangen. Also jeder hat sofort verstanden, ja, das stimmt. Ja. Tür zur Verwaltung aufmachen ist nicht immer unser Lieblingsdoing. Von daher, lasst uns gucken, wie wir da eine Lösung für hinbekommen. Und ein entscheidender Punkt war auch, dass wir die Handelsverbände gewonnen haben relativ schnell. Du musst dir vorstellen, es gibt immer den Hersteller, VW, ja, den Konzern. Dann gibt es aber Handelsverbände. Das heißt, VW, BMW und Co., die haben alle eigene Händlerverbände und die haben wir sehr früh überzeugt bekommen, weil die natürlich auch immer Ausschau halten nach digitalen, innovativen Produkten, die dem Handel helfen. Und damit hatten wir natürlich von Anfang an Credentials oder gute Partner an der Seite, die dann Bezahl.de-Markt empfohlen haben. Und dadurch konnten wir jetzt tatsächlich in unter 4 Jahren mehr als 50% der Top 100 Autohandelsgruppen in Deutschland gewinnen, wo wir immer auch von Partnern immer staunende Augen bekommen. Und ich glaube, es hat geklappt, indem wir eben offen waren und nicht gesagt haben, wir schmeißen euch jetzt eine Lösung auf den Markt, sondern gesagt haben, hey, wir würden die Lösung gerne mit euch gemeinsam entwickeln.
Und was sind da so für, ich weiß nicht, ob du ein Detail oder eine Geschichte hast, wo vielleicht was ihr als Entwickler, als Fintech-Köpfe nicht auf dem Schirm hattet und wo dann die Autohändler gesagt haben, das bräuchten wir aber dringend?
Ja, tatsächlich haben wir jetzt gerade ein neues Feature entwickelt für Geldwäscheprävention. Das heißt, im Autohaus hast du die Anforderungen, Überweisungen, die eingehen. Also Bargeld wird gar nicht mehr akzeptiert, weil Bargeld zu viele Probleme auch mit sich zieht im Geldwäscheprozess. Und wir hatten das gar nicht auf dem Schirm, dass auch die Transaktionen, die jetzt nicht über Bargeld laufen, im Endeffekt geldwäscherechtlich geprüft werden müssen vom Autohändler selber, nicht von uns, sondern vom Autohändler selber. Bei uns machen das die Partnerbanken, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dafür haben wir einen automatisierten Geldwäschepräventionscheck mit dem Markt entwickelt. Das heißt, wir gleichen nicht nur ab, hat jemand bezahlt, sondern hat auch der Kaufvertragspartner bezahlt oder gibt es da Abweichungen? Und wenn es Abweichungen gibt, dann gibt es eben automatisiert aus unserer Plattform Hinweis an den Geldwäschebeauftragten des Autohauses. Und das sind natürlich Themen, die lernst du über die oder die siehst du dann über die Zeit, indem du viel mit den Kunden sprichst und sagst, hey, wo gibt es denn noch Themen, die spannend für euch sind? Und eins meiner Lieblingsbeispiele, die, glaube ich, auch ganz greifbar sind, um das so ein bisschen besser zu verstehen, warum dieses Zuordnungsthema auch ein Problem ist für Händler. Ich habe mich mal mit meinem Co-Founder zusammen in die Buchhaltung eines großen Händlers gesetzt und habe mit eigenen Augen gesehen, wie eine Überweisung eingegangen ist mit dem Verwendungszweck grünes Auto. Ja? Wo dann die Buchhaltung natürlich sagt, vielen Dank für diese qualitative Information, jetzt darf ich erstmal auf die Suche gehen, wozu gehört er, wer hat das Geld geschickt, zu welchem Verkauf gehört es. Und dafür haben wir tatsächlich eine innovative Technologie entwickelt, die dafür sorgt, dass wir erstmals zu 100% jede Zahlung zuordnen können. Das sind auch Themen, die siehst du dann auf dem Weg, ja, oder identifizierst du dann auf dem Weg.
Und das heißt, die Autohäuser, die euch einsetzen, die versprechen sich vor allem weniger Arbeit in der Verwaltung oder was ist das, was man mit euch erreichen will?
Genau, tatsächlich ist es so, Bezahl.de wird heute eingeführt, um viel Zeit und auch Kosten im Backoffice zu sparen. Also eine schöne Erfolgsgeschichte, die wir immer nennen, ist eine große Mercedes-Handelsgruppe in Deutschland, die weitere Marken aufgenommen hat und dann 130% Volumen in einem Jahr gemacht hat. Und zwei Mitarbeiterinnen aus der Buchhaltung Mutterschutz und Rente entlassen musste und die ganz klar gesagt haben, durch die Einführung von Bezahlday habe ich das erhöhte Volumen in der Buchhaltung und im Backoffice stemmen können. Mhm. Das ist so der zentrale Punkt, aber auch ein zeitgemäßen Prozess dem Kunden bieten zu können, also Werkstattrechnungen digital zu bezahlen, nicht mehr an Kassenschlangen anzustehen, Echtzeitinformationen zu bekommen, hey, das Geld ist wirklich sicher bei uns eingegangen, freu dich auf dein Auto, bei den doch großen Summen auch, ist natürlich auch ein Thema, wo die Händler sagen, ja, da müssen wir jetzt unbedingt was tun.
Du hast die großen Autohausketten angesprochen, mit denen ihr angefangen habt vor allem. Ist denn das Ziel auch für die kleine Werkstatt an der Ecke von der eingesetzt zu werden? Oder lohnt sich das auch gar nicht, wenn man dann doch nur vielleicht die 10, 15 Kunden am Tag hat oder wie auch immer?
Doch, absolut. Also Bezahlday ist definitiv ein System für den gesamten Markt. Mhm. Wir haben auch einige Kunden oder Partner, die nur einen Standort haben und eben sagen, hey, bei den wenigen Leuten, die ich habe, muss ich mich voll aufs Kernbusiness konzentrieren können. Ihr nehmt mir hier wichtige Themen ab. Das heißt, die haben dann plötzlich keine Kasse mehr, sondern sagen, bei uns läuft alles autark über Bezahlday. Du kannst mit dem Handy bezahlen. Wir haben auch so Self-Service-Kassenstationen, wie man das kennt von prozessgetriebenen Unternehmen wie IKEA und McDonald's, die das ja seit Jahren schon machen. Das heißt, auch kleine Partner sind definitiv gewünscht, ja, und bedienen wir heute schon. Aber wie das eben so ist, wenn man neue Themen am Markt ausrollt, konzentriert man sich natürlich am Anfang erstmal auf die Großen, die dann auch Volumen machen. Und einer der Markttrends ist definitiv auch Konsolidierung in der Branche. Mhm. Das heißt, die Großen kaufen gerade ordentlich zu, was wir schon beobachten.
Das wäre nämlich noch ein spannendes Thema, ne? Du hast schon gesagt, sozusagen der Showroom wurde schon aufpoliert in den letzten Jahren bei vielen. Gleichzeitig hatten die 35.000 Autohäuser angesprochen, die Zahl sinkt seit Jahren. Rabattthematik war, Dieselskandal war, jetzt ist, glaube ich, lange Lieferzeiten so eine Herausforderung, ja, die da viele haben. Auch hier in der Region gab es ja immer mal wieder Pleiten von Autohäusern mit einigen Filialen. Wie geht's euren Kunden letztendlich?
Du hast ein paar wichtige Themen angesprochen. Also gerade ist natürlich dieses Supply Chain Lieferketten-Thema mit der Ukraine-Situation natürlich jetzt nochmal erschwerend dazugekommen. Das heißt, den Händlern fehlen die Fahrzeuge auf dem Hof. Ja? Die Nachfrage ist riesig und die wächst auch. Die Autos fehlen. Ja? Das heißt, die grundsätzliche Situation ist natürlich gerade suboptimal. Aber die Branche ist unfassbar im Wandel und super spannend. Das heißt, ein Autohändler entwickelt sich immer mehr zum Mobilitätshändler oder Dienstleister. Das heißt, wir haben viele Partner, die jetzt mittlerweile großes E-Bike-Geschäft machen. Die Elektrifizierung schafft neue Möglichkeiten für die Händler. Und von daher ist die Stimmung, ich sag mal, angespannt. Aber man sieht, dass der Wandel dafür sorgt, dass die erfolgreichen und innovativen Partner viel nach vorne gerade denken. Wir haben vor einigen Wochen eine Veranstaltung hier auch in Köln gemacht mit Händlern, wo wir auch die Händler sprechen gelassen haben. Was ist eure Strategie? Und das Spannende und Schöne auch zu sehen war, dass die Größten in Deutschland miteinander gesprochen haben, sich ausgetauscht haben. Hey, wie schaffen wir hier auch neue Umsatzkanäle? Wie sorgen wir dafür, dass das ganze Thema Mobilität wächst, ja, und wir da weiter ein zentraler Player bleiben? Von daher, um die Branche mache ich mir wenig Sorgen. Ja. Aber die Lage gerade mit der Supply Chain ist natürlich nicht optimal. Okay.
Und auch sozusagen du hast die Konsolidierung angesprochen. Ich glaube, zum Teil einige Automarken gibt es natürlich auch einen Streit, ob man direkt vertreibt, ne? Also sozusagen, wenn man nicht doch online das Auto quasi kauft und dann nicht mehr den Händler dazwischen hat, das ist kein Thema, was euch Sorgen macht?
Überhaupt nicht, weil tatsächlich auch die OEMs, also die Hersteller, auch mit denen sprechen wir. Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass der Händler weiterhin bezahlt werden wird für verschiedene Themen. Im Neuwagenbereich wird man einen Switch sehen zum Direktvertrieb oder zum Agenturmodell, wie Tesla es auch in gewissen Bereichen vormacht. Aber man sieht auch viele neue E-Hersteller, die auch nach Deutschland kommen, die alle mit uns auch arbeiten wollen, weil sie natürlich skalieren wollen, mehr Volumen machen wollen und da auch eine Plattform brauchen, die spezialisiert ist auf große Summen, auf den Zahlungsprozess im Automotive-Bereich. Von daher Sorgen macht das überhaupt nicht, sondern bietet tatsächlich wieder neue Chancen.
Ist das Produkt jetzt quasi fertig oder was sind auch, ich weiß nicht, vielleicht erstmal, wenn wir auf die Automotive-Branche gucken, Gibt es Feature, gibt es Anwendungen, die neu dazukommen oder die noch fehlen so ein bisschen bei euch?
Ja, absolut. Da ist ein fortlaufender Prozess, ja, die Produktentwicklung. Ich glaube, wir haben mittlerweile ein sehr stabiles Kernprodukt, was, wie gesagt, auch wir haben in den letzten 12 Monaten über 2,5 Milliarden Euro über die Plattform transferiert oder gemanagt, eher gesagt. Und das heißt, da ist schon ordentlich Traktion, aber eins der spannendsten Themen, die wir jetzt gerade an den Markt bringen, ist ein Buy Now Pay Later Produkt für den Service, also für den Werkstattbereich. Ja. Ich muss dir vorstellen, alleine in Deutschland haben wir über 35 Milliarden Umsatz im Werkstattbereich oder im After-Sales-Service-Bereich gesamt. Und das Thema Buy Now Pay Later, was in anderen Branchen mit Klarna, ja, und den vielen, vielen Big Playern wirklich zur beliebtesten Zahlungsart der Deutschen geworden ist, habe ich letztens noch gelesen, beliebter als PayPal mittlerweile, gibt es in der Branche gar nicht, weil auch da wieder die Player keinen Zugang zum Markt hatten. Und wir haben jetzt gerade unser Produkt auch mit einem lokalen Player, mit der Moll-Gruppe, gelauncht und verprobt, sodass Kunden ihre Werkstattrechnung auch auf Rechnung bezahlen können und eben zukünftig auch mit einer voll digitalen Ratenzahlung. Das heißt, da sind wir so ein bisschen Enabler für Produkte, die in anderen Branchen schon längst durch die Decke gegangen sind. Das heißt, wir entwickeln das Produkt immer weiter. Wir sind noch nicht am Ende, aber ich glaube, der Kern steht und das ist immer das Wichtigste. Mhm.
Und du hast schon gesagt, dass es auch Interesse aus anderen Branchen gibt, die vielleicht auch noch nicht die Verwaltung voll durchdigitalisiert haben. Wie sind da eure Pläne? Weil wahrscheinlich auch schwierig, zum einen auf diesem voller Fokus auf eine sehr spezielle Branche und gleichzeitig könnte man auch noch mehr machen. Ja. Wie geht man damit um?
Ja, das ist ein sehr gutes Thema, weil das tägliche Diskussion ist bei uns. Mein Mitgründer, der Ulrich Schmidt, der ist da, da bin ich sehr froh, ihn zu haben, weil ich als Vertriebler und als Business Developer dann immer Themen neu denken, natürlich immer nach vorne presche und er mir oft genug Nein sagt, was auch sehr wichtig ist. Aber da ergänzen wir uns sehr gut und das Thema ist, Automotive ist so eine große Branche, dass wir als Startup immer beim Fokus bleiben müssen. Nicht verzetteln, sondern wirklich jetzt erstmal Fokus, die Nummer eins im Automobilhandel werden. Deutschland sind wir gerade auf dem besten Weg, aber in den anderen Ländern sehen die Prozesse ähnlich aus und auch da haben wir schon großes Interesse und auch schon Kunden, die auch in verschiedenen Ländern aktiv sind. Und derzeit blocken wir gerade das Inbound-Interesse noch ein wenig ab, einfach um da wirklich den Fokus auf Automotive setzen zu können. Aber es steht auf jeden Fall auf der Agenda, dass wir auch die weiteren Vertical-Märkte, wir sagen immer mit individuellen Debitoren, also Privatpatienten bei Schönheitskliniken ist zum Beispiel ein Thema, wo wir tatsächlich viel Interesse bekommen. Aber wie gesagt, auch der Möbelhandel hat viele individuelle Debitoren und größere Summen. Und da müssen wir uns immer sehr konzentrieren zu sagen, nee, wir machen jetzt erstmal Automotive, die grüne Wiese ist dann noch so groß, die müssen wir gerade erstmal bespielen.
Und wenn wir jetzt auf NX Technologies gucken selbst, was ist denn da überhaupt entstanden in den vergangenen Jahren?
Ja, wir sind im Sommer 2018 haben wir gegründet, Ende Mai, und das heißt jetzt knapp 4 Jahre. Bald vierjähriges Jubiläum, genau. Und wir sind gestartet, Uli, mein Co-Founder und ich, plus 6 Mitarbeiterinnen vom ersten Tag an. Und mittlerweile sind wir jetzt knapp 100 Mitarbeiterinnen. Von daher deutlich mehr als verzehnfacht in den letzten 4 Jahren. Das ist also schon ein steiles Wachstum gewesen. Wir haben die Umsätze jedes Jahr mehr als verdreifachen können. Sind mittlerweile aus diesem frühphasigen Startup raus und müssen jetzt gerade gucken, dass wir diese vielen Menschen auch optimal einsetzen, Strukturen schaffen, was immer erstmal schwerfällt als dynamische Unternehmenskultur. Aber da tun wir gerade unser Bestes, wirklich dieses Wachstum optimal auch auf die Straße zu bringen. Und sind trotzdem immer noch am Anfang, weil das Potenzial ist, wie gesagt, wirklich enorm.
Ich glaube, auf deinem LinkedIn-Profil steht auch noch Rehiring, also die Suche nach Fachkräften geht quasi weiter. Wie lebt es sich denn in der Hinsicht als Startup oder als Scale-Up in Köln? Findet man die Leute, die man braucht?
Ja, ich glaube, Köln ist noch schon recht, also da haben wir Glück, auch mit der Nähe zum Ruhrgebiet und vielen Ballungszentren, da ist Köln ja allgemein schon so eine attraktive Stadt. Das heißt, da haben wir toi 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 nicht viele Probleme in der letzten Zeit gehabt. Natürlich sorgt auch die Situation remote first, also wir arbeiten aus dem Homeoffice. Wir haben ein Office, wie gesagt, am Friesenplatz, wo würde ich sagen, immer so ein Drittel Auslastung ist. Aber dadurch können wir natürlich jetzt auch deutschlandweit heiren und auch Mitarbeitern ermöglichen, auch mal aus dem Ausland zu arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt gerade jemanden, die arbeitet aus Aruba für uns ein paar Wochen. Mhm. Und damit ermöglicht man natürlich auch deutschlandweit bzw. weltweit auch zu heiren. Und das vereinfacht die Situation. Von daher, da sind wir gerade ganz happy tatsächlich.
Okay. Und wie ist sonst so der Standort Köln für euch? Man muss ja tatsächlich sagen, dass Fintechs jetzt, glaube ich, nicht in allzu großer Zahl hier in Köln sich finden. Da ist dann häufig entweder Berlin oder quasi der klassische Bankenstandort Frankfurt, also so ein Zentrum. Jetzt seid ihr hier auch unterwegs. Wie lebt es sich da?
Ja, es ist definitiv nicht Berlin, das kann man glaube ich sagen, was in dem Thema Recruiting vielleicht auch gar nicht dann so schlecht ist, aber natürlich freut man sich über jedes Startup, was in der Region hier dazu wächst. Wir haben mit dem Pirates Summit, glaube ich, dieses Jahr dann auch wieder eine relativ große Veranstaltung für Startups, auf die wir uns auch freuen. Grundsätzlich glaube ich, hat Köln noch viel Potenzial für die Startup-Szene. Da sind wir ein bisschen abgeschlagen, glaube ich, hinter Berlin und auch Frankfurt und München ist auch noch deutlich vor uns. Von daher freuen wir uns da um jedes Startup, was nachwächst. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Köln schon ein cooler Ort. Ich hatte letztens noch ein schönes Gespräch mit einer neuen Mitarbeiterin, die nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Frankreich kommt, die gesagt hat, Köln war die Stadt, wo sie sich sofort wohlgefühlt hat. Ja, weil, ich meine, wir kennen es ja, die Rheinländer Natur, ja, mit offenen Armen empfangen worden und hatte vorher ein paar Stationen, die nicht in Köln waren, wo sie gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob ich hier unbedingt leben möchte. Ich glaube, das spielt uns dann schon auch ab und zu in die Karten, dass wir als Kölner Unternehmen da sehr weltoffen sind und offen für viele auch flexible Lösungen, die dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schätzen wissen.
Gäbe es denn was ihr euch noch wünschen würdet? Ich weiß nicht, was die Stadt tun könnte oder was Unternehmen hier vor Ort tun könnten, um der Startup-Szene noch ein bisschen mehr Schub zu geben?
Ja, ich glaube, das Thema Pirate Summit ist cool und ist eine sehr gute Veranstaltung. Ich glaube, dafür können wir mehr machen. Da nehme ich mich aber auch nicht raus. Also fang bei dir selber an. Von wegen denke ich da auch schon ein bisschen drüber nach, was man noch machen kann. Ich glaube, da kann man als Startup-Szene in Köln durchaus noch mal ein bisschen mehr zusammenwachsen. Da gibt es relativ wenig. Von daher, vielleicht stoßen wir da in Zukunft auch noch was an.
Ja. Wie, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, oder du hast berichtet, dass eben dieses neue Aufbauen, Dinge anders machen, so der Reiz war. Wie ist es denn jetzt so als auch Chef von um die 100 Mitarbeitern? Das ist ja wahrscheinlich auch ein ganz anderer Alltag als eben noch vor 4 Jahren.
Auf jeden Fall. Der Alltag hat sich definitiv verändert. Ich glaube, wir tun trotzdem unser Bestes, um maximal nahbar zu sein, auch wenn es schwierig wird natürlich. Ich glaube, die Kunst ist es, diesen Switch jetzt hinzubekommen, Menschen in Positionen zu heben, wo sie die Power multiplizieren können. Natürlich gibt es immer mal wieder Themen, wo auch Uli und ich noch mit reinspringen müssen und da vorangehen müssen und vielleicht auch mal mit der Erfahrung, die wir einfach für das Thema haben, vorangehen müssen. Aber jetzt gerade muss man sich auch in vielen Themen ausbremsen und sagen, jetzt müssen wir die Strukturen schaffen und eher Empowerment da auch walten lassen, damit man das Wachstum dann auch weiter multiplizieren kann. Aber der Alltag hat sich definitiv verändert. Aber trotzdem, Action ist weiterhin. Ja, also es gibt täglich Themen links und rechts, die man dann ad hoc mit den Teams lösen darf. Von daher, Startup ist es weiterhin schon von der Kultur und von der Dynamik. Aber klar, die Strukturen verändern sich. Und das ist aber auch das Schöne und der Reiz. Ist auch für mich jetzt gerade sozusagen die nächste Entwicklungsstufe, ja, von kleineren Businesses, die man irgendwie in schneller Zeit hochzieht, jetzt wirklich ein Unternehmen aufzubauen, was dann bald mehrere hundert Mitarbeiter hat. Genau, und das ist super spannend.
Wo soll es denn hingehen? Ich glaube, ihr hattet Anfang des Jahres eine Finanzierungsrunde bekannt gemacht, 5 Millionen gab es da. Du sprachst von den Milliardenumsätzen, die sozusagen schon über eure Plattform laufen und sprachst jetzt von den mehreren hundert Mitarbeitern, die sie werden können. Also was soll aus NX Technologies, was soll aus bezahl.de werden?
Ja, ich glaube, wir haben große Ambitionen. Wir wollen auf jeden Fall der führende Player für Zahlungsmanagement im Automotive-Bereich werden, also auch europaweit. Das heißt, da haben wir noch einiges vor und einiges an Potenzial. Das heißt, wir sind gerade wirklich ganz klar auf Wachstumskurs, deswegen auch we're hiring. Von daher freuen wir uns auch auf Bewerbungen und sind da tatsächlich gerade in einer Zeit und einer Phase, wo die Branche sehr offen ist für Digitalisierung und wollen die Chance jetzt nutzen. Und da geben wir gerade Gas. Und von daher, wir sind tatsächlich noch relativ am Anfang unserer Story. Da ist noch einiges zu holen und einiges zu machen, auch was das Produkt angeht. Und dann bin ich sehr gespannt, wie sich das auch mit den anderen Marken, Märkten entwickelt. Wann wir dann anfangen, auch links und rechts bezahl.de aktiv zu betreiben. Von daher, da ist tatsächlich noch viel Musik drin.
Lasse, ich danke dir ganz herzlich für den Besuch hier bei Wirtschaft Köln Unplugged und für die Einblicke.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, jederzeit auch bei uns am Friesenplatz willkommen.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Konnten Sie Ihre letzte Werkstattrechnung per Kreditkarte bezahlen? Dann steckte vielleicht schon die Arbeit von bezahl.de dahinter. Wir hoffen, das Gespräch mit Lasse Diener hat Ihnen einige interessante Impulse gebracht. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik, Ideen, das alles an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merks hier Georg Plesser. Er ist seit knapp 3 Jahren der General Manager des Hotels Excelsior Ernst. Es geht also um großen Luxus und um große Ziele. Denn das traditionsreiche Hotel direkt gegenüber vom Dom hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. All das kommende Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!